Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Für die französische Grenzregion Moselle gelten seit heute neue, strengere Einreiseregeln für Reisen nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland. Wie das in der Praxis aussieht, darüber spreche ich gleich mit unserer Korrespondentin im Saarland. Dann geht es um verteidigungspolitische Fragen. Wir berichten, warum Portugal trotz Brexit auch in Zukunft mit Großbritannien eng verbunden bleiben möchte. Und in der Ukraine setzt Präsident Zelensky pro-russische Kräfte stärker unter Druck als je zuvor. Was dahinter steckt, auch darum geht es in dieser Ausgabe von Europa heute. An der Grenze zu Tschechien und Tirol werden Einreisende kontrolliert. Das soll helfen, die Verbreitung besonders ansteckender Coronavirus-Varianten einzudämmen. Anders dagegen sieht das Verfahren an der deutsch-französischen Grenze zum Departement Moselle aus. Keine Grenzkontrollen, stattdessen gelten seit heute verschärfte Einreiseregeln. Hintergrund ist, dass das Robert-Koch-Institut die französische Grenzregion als sogenanntes Virus-Variantengebiet eingestuft hat. Das bedeutet nun, wer aus Moselle nach Rheinland-Pfalz oder in das Saarland reisen möchte, braucht einen negativen Corona-Test. Wie das in der Praxis läuft, darüber kann ich jetzt mit unserer Korrespondentin Tonia Koch sprechen. Frau Koch, blicken wir zunächst auf die Infektionslage. Warum ist das Departement Moselle als Virusvariantengebiet eingestuft worden?
Ja, also das Departement Moselle weist seit Wochen schon leider sehr hohe, stabile Inzidenzzahlen auf von 300 um die 300. Deshalb wird dort auch sehr viel getestet, etwa viermal so viel wie in Deutschland. Und da die Proben der positiven Tests, die auf Mutationen untersucht worden sind, inzwischen die 50%-Marke überschritten haben, hat halt die Bundesregierung das Departement als Virusvariantengebiet eingestuft. Also es als sozusagen zwangsläufige Folge der Überschreitung der Grenzmarke.
Ist das denn eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hat?
Nein. Entschuldigung, doch, ganz sicher. Und zwar, weil eben diese hohen Infektionszahlen in der Moselle schon seit geraumer Zeit vorhanden sind und auch beobachtet werden. Und auch Berlin weiß das. Und man hat deshalb auch eine deutsch-französische Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich genau um diese Problematik kümmern soll. Und Paris wollte es unbedingt verhindern, dass das Departement Moselle als Virusvariantengebiet eingestuft wird. Das gilt auch für die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland, die nämlich genau die Konsequenzen für die Grenze dann fürchteten, vor allen Dingen für die Pendler. Und als dann diese Ankündigung am Sonntag ohne weitere Vorwarnung dann erfolgte durch die Bundesregierung, dann hat das für die politischen Vertreter vor Ort, wie zum Beispiel den Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Konrad von der CDU, doch einigermaßen entsetzt.
Wir können aus Saarbrücker Sicht diese Form des Vorgehens der Bundesregierung und des RKI absolut nicht akzeptieren. Gerade nachdem man vor einer Woche noch eine Taskforce einberufen hat, vor dem man vor einer Woche auch gesagt hat, wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern in Frankreich verhindern, dass es zu Zuständen kommt wie an der tschechischen Grenze. Und ich stelle mir die Frage, wie sollen wir eigentlich unseren Partnern und Freunden und Nachbarn hier in der Grenzregion in Frankreich gegenübertreten, wenn unsere Regierung uns und unsere Interessen dermaßen mit Füßen tritt.
Ja, und auch der Präsident des Grand Est, zu dem auch das Departement Moselle gehört, Jean Rottner, bezeichnete diese Entscheidung als brutal.
Frau Koch, was heißt das jetzt konkret für die Grenzregion?
Also Sie haben es vorhin schon angedeutet, wer nach Deutschland einreisen möchte, braucht einen negativen Schnelltest oder eben einen negativen PCR-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden. Das bedeutet, geschaut auf die Grenzgänger, auf die Pendler, das sind etwa 16.000 Menschen, dass sie sich dreimal die Woche testen lassen müssen, um an ihre Arbeitsplätze zu kommen. Und bewegen können sie sich auch nur noch eingeschränkt, nämlich zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto, weil der grenzüberschreitende Nahverkehr mit Bus und Trambahn, der wurde heute Nacht eingestellt und Rückwirkungen wird das Ganze auch haben auf etwa 1200 Schülerinnen und Schüler, die in Deutschland die Schulen besuchen und in Frankreich wohnen. Für die ist bislang noch keine Ausnahme vorgesehen, das muss aber nicht so bleiben.
Gibt es denn überhaupt ausreichend Möglichkeiten, sich testen zu lassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Heute früh zum Beispiel ist also quasi aus dem Boden gestampft ein deutsch-französisches Testzentrum in Betrieb genommen worden. Das war mal geplant, sozusagen als freiwillige Einrichtung, um diesen kleinen Grenzverkehr am Laufen zu halten für Leute, die die Familie besuchen, drüben einkaufen, zum Arzt müssen und so weiter. Und dieses Zentrum, das muss jetzt sehr viel mehr leisten. Und ich war heute früh auch gegen 7 Uhr vor Ort. Da war schon ganz schön was los.
Ich war 6:15 hier und habe mich angestellt. Ich habe keinen Termin gehabt und habe jetzt einfach mal probiert, dass ich einen Test kriege. Sonst kann ich ja nicht arbeiten gehen.
Je dirais, là c'est une bonne heure, malheureusement.
Mon épouse a téléphoné à plusieurs pharmacies. Donc ils sont tous overbookés.
Also Wartestunden von bis und um eine Stunde haben sich heute früh so ergeben. Der Ablauf war relativ reibungslos. Und ich habe mit einigen Grenzgängern auch gesprochen, wie dem letzten Otto. Und der Herr hat dann gesagt, ja, ich hatte gestern noch schnell versucht, in Frankreich in der Apotheke einen Schnelltest zu bekommen. Aber die Apotheken in Frankreich sind dem Ansturm jetzt nicht mehr gewachsen, weil alle dahin rannten, um auf Nummer sicher zu gehen. Darüber hinaus muss man noch sagen, hat die Landesregierung 100.000 Schnelltests an die Unternehmen verteilt, damit diese dann ihre Mitarbeiter vor Ort in den Unternehmen auf deutscher Seite testen können, damit sie dreimal die Woche irgendwie auch zurechtkommen.
Nun sind neue Regeln das eine. Wer kontrolliert denn, ob sich auch alle an die neuen Regeln halten?
Das ist Aufgabe der Bundespolizei, das soll sie machen, aber es soll nicht mehr zu diesen Szenen kommen, wie wir sie im März hatten, dass die Grenzen verbarrikadiert werden und an den anderen Stellen, die nicht geschlossen sind, die Bundespolizei steht, sondern man will etwas abgestufter vorgehen. Es soll im Hinterland sozusagen Stichprobenkontrollen geben, um die Frage zu beantworten, halten sich die Leute dran, führen sie ein Zertifikat mit, das beweist, dass sie einen Test gemacht haben. Wie das dann alles vonstatten geht, muss man sehen. Aber die Unternehmen und auch die Lokalpolitiker hier hoffen, dass man den Menschen Zeit gibt, sich in irgendeiner Form an diese neue Lage heranzutasten, sich sozusagen zu arrangieren.
Es hat ja in den vergangenen Tagen auf vielen verschiedenen Ebenen zwischen der deutschen und französischen Seite einen Austausch gegeben, bis hin zu den Außenministern beider Länder, um ein Déjà-vu zu vermeiden, also geschlossene Grenzen, so wie im Frühjahr 2020. Was beobachten Sie? Haben die Beteiligten aus den Vorgängen im Frühjahr gelernt?
Lokal, regional, Frau Michaelsen, würde ich sagen, ja, weil sie haben alles daran gesetzt, dass genau das, was wir jetzt haben, nicht kommt. Und deshalb ist die Enttäuschung auch, dass man diese lokalen Befindlichkeiten nicht so sehr ins Kalkül gezogen hat, auch groß. Und das hat zum Beispiel auch der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Ulrich Kommersson, ziemlich deutlich geäußert.
Das ist ein weiterer Rückschritt. Ja, mir braucht auch niemand mehr im Moment von Élysée-Verträgen und Frankreich-Strategien irgendwas erzählen. Es ist beschämend für Deutschland und Frankreich, nicht auf diejenigen gehört zu haben, die hier in der Grenzregion die praktischen Erfahrungen machen. Aber man hört weder in Berlin noch in Paris offenkundig darauf.
Ja, da schwingt dann doch viel Enttäuschung mit.
Besten Dank. Das war Tonia Koch mit Eindrücken von der deutsch-französischen Grenze. Seit heute gelten neue Einreiseregeln für Menschen aus dem Département Moselle. Dass Großbritannien die Europäische Union Ende Januar verlassen hat, berührt auch verteidigungspolitische Fragen, sowohl in der EU als auch in der NATO. Wie eine künftige Zusammenarbeit zwischen der EU und London aussehen könnte, das Nachdenken darüber hat gerade erst begonnen. Aus Portugal, das gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat, meldete sich nun der Verteidigungsminister. Er plädierte dafür, Großbritannien nicht aus den Augen zu verlieren und warb auch in Zukunft für eine Kooperation. Portugal und Großbritannien eint schon lange eine enge Allianz, berichtet Thilo Wagner, und sie geht zurück bis ins 18. Jahrhundert.
Ruby Tony Vintage. Die Qualität des Portweins aus der nordportugiesischen Douro-Region wird durch englische Begriffe definiert. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der angeblich ältesten Allianz der Welt. Im Jahr 1703 schlossen Portugal und England den Methuen-Vertrag, der den Export von Portwein nach England und den Import englischer Textilien nach Portugal erleichterte. Der Vertrag war aber auch sicherheitspolitisch wichtig. England gewann mit Portugal einen Verbündeten auf der Iberischen Halbinsel im Kampf gegen den Erzrivalen Frankreich. und Lissabon die Briten als Schutzmacht, so der Historiker Fernando Costa von der neuen Universität Lissabon. Portugal war hinsichtlich der Seefahrt im Atlantik abhängig von einer Absicherung oder zumindest einem britischen Nicht-Angriffspakt. Portugal war schon damals ein kleiner Staat in Europa und hatte auf militärischer Ebene keinerlei Einfluss. Aber dem Land gehörte Brasilien und damit eine der wichtigsten Kolonien im europäischen Kolonialsystem. Die portugiesisch-britischen Beziehungen verliefen bis heute nicht immer in ruhigem Fahrtwasser, aber auf die historische Allianz ist man in Portugal seitdem stolz.
Boom.
Zum Beispiel im Sommer 2016, wenige Wochen nach dem Brexit-Referendum im Vereinigten Königreich. Portugals Premierminister António Costa erklärt gegenüber dem Deutschlandfunk und anderen internationalen Medien, dass die Beziehungen zwischen Lissabon und London auch den Brexit unbeschadet überleben werden. Portugal und England haben die älteste Allianz der Welt. Diese Allianz bestand schon, bevor unsere beiden Länder in die EU eingetreten sind. Und sie wird auch nach dem Austritt von einem unserer Länder aus der EU noch sehr lange Zeit Bestand haben. Es werden immer sehr enge Beziehungen sein. Seit dem 31. Januar 2020 gehört das Vereinigte Königreich nicht mehr zur Europäischen Union. Und der alte Allianzpartner Portugal, der zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, bemüht sich um eine enge Partnerschaft mit London. In der vergangenen Woche forderte der portugiesische Verteidigungsminister, dass die EU mit dem Vereinigten Königreich eine enge verteidigungs- und sicherheitspolitische Kooperation eingehen solle. Das stößt auf Zustimmung von Carlos Gaspar, ehemaliger außenpolitischer Berater von drei portugiesischen Staatspräsidenten. Er sagt, die EU brauche das Vereinigte Königreich, um eine selbstständige europäische Verteidigungspolitik zu garantieren. Für Europa gehe es dabei auch um Afrika. England, Frankreich oder Portugal haben große Erfahrung in den europäisch-afrikanischen Beziehungen. Die Idee eines gemeinsamen europäisch-afrikanischen Raums ist in London 1945 entstanden und sie ist Teil der britischen Außenpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg. In den nächsten Monaten soll ein Gipfel zwischen der EU und Afrika stattfinden. Das ist ein wichtiger Schritt auf einem Weg, den Brüssel und London gemeinsam gehen sollten. Britische Truppen sind zurzeit im Kongo, im Südsudan, in Somalia und seit Ende 2020 auch in Mali stationiert. Portugal will im April 60 Militärausbilder nach Mosambik schicken, um in seiner ehemaligen Kolonie beim Aufbau einer Spezialeinheit zu helfen. Das Vereinigte Königreich, Portugal und andere EU-Staaten sind in Afrika gemeinsam darum bemüht, in Regionen mit starker Präsenz islamistischer Terroristen für mehr Sicherheit zu sorgen. Und das hat auch eine maritime Dimension. Im Indischen Ozean und in jüngster Zeit vor allem im Golf von Guinea kommt es immer wieder zu Piratenangriffen auf Handelsschiffe. So wie vor über 300 Jahren vereint die Portugiesen und Briten der Wunsch, die Seewege zwischen den Kontinenten gemeinsam zu sichern.
Portugal möchte auch in Zukunft eng mit Großbritannien verbunden sein. Aus Lissabon war das Thilo Wagner. EU-Ratspräsident Charles Michel will sich in dieser Woche ein Bild von der Lage in der Ukraine machen. Die Reise gilt als ein Signal, dass die EU das Land auch in der Corona-Pandemie nicht alleine lässt. In Kiew will Charles Michel ein Impfzentrum besuchen. Es geht aber noch um einen weiteren Akzent. Gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj will der EU-Ratspräsident in den Osten der Ukraine reisen. Momentan gilt im Donezbecken eine Waffenruhe, aber es werden wieder mehr Zwischenfälle gemeldet. Und auch der Ton zwischen der Ukraine und Russland verschärft sich wieder. Mehr dazu von Florian Kellermann.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky geht gegen einen der prominentesten Politiker im Land vor. Gegen Viktor Medvedchuk von der pro-russischen Partei Oppositionsplattform für das Leben und persönlicher Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er, seine Frau und seine Geschäftspartner können über ihre Firmen nicht mehr verfügen und verlieren wichtige Teile ihres Vermögens ganz. Im Kreml werde das sehr wohl wahrgenommen, sagte der russische Politologe Dmitri Orjeschkin dem Radiosender Svoboda. Das Signal ist recht klar. Selenskyj nimmt eine härtere Haltung gegenüber Russland ein. Er tritt selbstbewusster auf und will keine Zugeständnisse mehr gegenüber Moskau machen. Er hatte die Hoffnung, dass er eine gemeinsame Linie mit dem Kreml findet, dass er für Frieden im Donetsk-Becken sorgen kann. Aber die Zeit der Illusionen ist für ihn vorbei, so scheint mir. Der 66-jährige Viktor Medvedchuk vertritt recht offen russische Interessen in der Ukraine. Er ist gegen eine Annäherung des Landes an die EU und an die NATO. Er möchte, dass die Ukraine den russischen Covid-Impfstoff Sputnik V einsetzt. Trotzdem hat er es in der Ukraine zu großem Reichtum gebracht. Der investigative Journalist Denis Behus zählte auf seiner Internetseite Medvedchuks wichtigste Firmenbeteiligungen auf. Regionale Energiezulieferer, Metallurgieunternehmen und vor allem eine Pipeline für Dieselbenzin. Auch privat lebe Medvedchuk auf großem Fuß, so Denis Behus. Medvedchuk fliegt sehr gerne. Wir haben zwei Flugzeuge ausgemacht, die ihm gehören. Eines davon ist ein kleines Passagierflugzeug des Herstellers Gulfstream für 70 Millionen Euro. Nach unseren Recherchen ist Medvedchuk mindestens einmal pro Woche irgendwo hingeflogen. Mit erstaunlichen Strecken, so an einem Tag von Kiew nach Minsk, dann nach Moskau, nach Monaco und wieder zurück nach Kiew.
Kiew, Minsk, Moskwa, Monaco, Kiew.
Selenskyjs Maßnahmen treffen Medvedchuk und seine Geschäftspartner empfindlich. Diese haben zunächst für 3 Jahre keinen Zugriff mehr auf weite Teile ihres Firmenimperiums. Auch Medvedchuks Flugzeuge müssen auf dem Boden bleiben. Der Vorwurf, der Politiker habe die sogenannten Separatisten im Donetsk-Becken mitfinanziert und damit Terrorismus. Außerdem wird die wichtigste Einnahmequelle des Politikers verstaatlicht, die Pipeline, die Dieselöl von Russland in die Ukraine befördert. Selenskyj setzte damit einen Beschluss des Nationalen Rats für Sicherheit und Verteidigung um, dessen Vorsitzender Oleksiy Danilov erklärte, dem Gesetz zufolge sind Pipelines von zentraler Bedeutung für den Staat und seine Sicherheit. Sie müssen deshalb im Staatseigentum sein. Leider war das hier aus uns unbekannten Gründen nicht der Fall. Diese Pipeline mit einer Länge von 1.433 Kilometern gehörte bisher 2 im Ausland registrierten Firmen, die mit 2 ukrainischen Staatsbürgern verbunden sind. Mit Medvedchuk und einem seiner Vertrauten. Beobachter sehen verschiedene Gründe, warum Selenskyj gerade jetzt handelt. Zum einen sei es seine Enttäuschung über Russlands kompromisslose Haltung, zum anderen seine sinkenden Umfragewerte. In einer möglichen Stichwahl gegen Amtsvorgänger Petro Poroschenko würde Selenskyj derzeit nur noch knapp gewinnen. Mit dem Vorgehen gegen Medvedchuk schaffe er indes Vertrauen bei den Wählern, die sich Richtung Westen orientieren. Die russische Staatsführung kritisierte zwar die Vorgänge im Nachbarland, aber, so der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko, ich glaube nicht, dass Putin wegen Medvedchuk einen großen Krieg beginnt, auch wenn das jetzt in der Ukraine diskutiert wird. Womit wir rechnen können, ist allerdings eine verstärkte anti-ukrainische Propaganda in russischen Medien und eventuell Sanktionen gegen ukrainische Unternehmen oder Oligarchen. Das ist möglich. Auch, dass sich die Lage im Donetsk-Becken wieder verschärft, hält Fesenko für nicht ausgeschlossen. Von dort werden allerdings schon seit Januar wieder mehr Schusswechsel gemeldet. Vergangene Woche kam dabei ein ukrainischer Soldat ums Leben.
Florian Kellermann berichtete über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der immer mehr zu einem Hardliner in der Russlandpolitik wird. Und das war's von Europa heute. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Zuhören und tschüss, Ihre Katrin Michaelsen.